Herzlich willkommen zum Finance Friday. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und Bischof Benno Elbs. Viel Spaß beim Hören. Vor kurzem wurde ja die steuerliche Absetzbarkeit des Kirchenbeitrags von 400 auf 600 Euro erhöht. Wie wichtig sind denn aus Ihrer Sicht solche Maßnahmen und von welchen Summen reden wir hier? Wie wirkt sich das aus?
Ja, da bin ich dem Finanzminister und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar dafür. Das hat zwei Dinge. Das eine ist natürlich die Signalwirkung, dass der Staat sagt, wir unterstützen das, was die Kirche tut. Wir halten das auch wichtig. Und dieses Miteinander von Kirche und Staat, das in Österreich gelebt wird, das ist ja nicht überall in der Welt so. Das ist etwas, wo die Kirche, die Menschen sehr viel profitieren und bin mir sicher auch der Staat. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass es viele Menschen sind, die sagen, ja, ich bin bereit, einen Teil meines Einkommens herzugeben. Und wann dann damit verbunden ist, dass damit auch eine Absetzbarkeit da ist, das ist für viele Menschen auch ein Motiv. Also uns hilft das ehrlich gesagt sehr, sowohl als Signal der Wertschätzung, als vor allem auch den vielen Kirchenbeitragszahlerinnen und Kirchenbeitragszahlern, die dadurch einfach auch besser und auch einen Beitrag geben können und daher auch in der Teuerungssituation, in der halt jetzt alle Menschen stecken auf der Welt, auch eine Unterstützung des Staates auf diese Weise bekommen.
Wie politisch ist denn eigentlich Ihr Beruf?
Also mein Beruf ist sehr politisch und wenig parteipolitisch, sage ich jetzt, oder eigentlich gar nicht parteipolitisch von der Beschreibung her. Es ist natürlich so, dass die Kirche sehr viele politische Themen hat. Und wenn ich jetzt an die ganzen Themen denke, an die Gerechtigkeit, an das Thema Frieden, an das Thema Bewahrung der Schöpfung, an das Thema der Würde des Menschen, an die ganzen Fragen im Bereich der medizinischen Ethik am Beginn, am Ende des Lebens, Menschen mit Behinderung und so. Es sind so viele gesellschaftspolitische Fragen, die im tiefsten auch religiöse und spirituelle Fragen sind. Und deshalb glaube ich auch, dass die Kirche sehr politisch ist. Und wenn man in die Bibel schaut, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, Jesus und auch verschiedenste Propheten im Alten Testament waren sehr, sehr politisch. Und insofern ist ein Bischof natürlich auch politisch, hat auch eine Anwaltschaft für die Armen, vielleicht auch für Themen, die jetzt in der Gesellschaft und in einer bestimmten Form der Gesellschaft übersehen werden. Und insofern ist das so und, glaube ich, auch ein zentrales Thema. Das Entscheidende in diesem Dialog, in dem sich die Kirche hier einbringt, und Papst Franziskus ist ja ein Beispiel, der bringt sich ja in diesen weltpolitischen Dialog sehr aktiv ein. Denk nur an Ukraine, Russland und solche Dinge. Wichtig ist halt, denke ich, und das ist der Beitrag der Kirche, dass es wertschätzend geschieht und dass verhindert wird, dass Spaltungen in der Gesellschaft, das Gegeneinander, das mir schon Sorge macht, verhindert wird. Das ist, glaube ich, die Art des Einbringens, aber die Themen sind natürlich in vielen Bereichen politisch.
Ein Grundsatz der Volkspartei sind ja die christlich-sozialen Werte. Was bedeutet denn christlich-sozial für Sie?
Ja, das, was der Bischof gerade auch angesprochen hat, die Würde des Menschen, die Würde der Schöpfung, im menschlichen Bereich natürlich insbesondere, dass wir niemanden im Regen stehen lassen wollen, dass wir unterstützen, dass wir vor allem diejenigen unterstützen, die es notwendig haben. Das heißt nicht, dass wir einen Vollkaskostaat organisieren möchten, ganz im Gegenteil, sondern diejenigen, die Leistung bringen können auch, die Möglichkeit haben, dass man die auch in Richtung Leistung dazu bewegt. Aber es gibt Menschen, die es nicht können und die dürfen wir nicht im Regen stehen lassen, die müssen wir unterstützen. Das ist unsere Aufgabe auch als Staat, diejenigen zu unterstützen. Und dann natürlich die Würde der Schöpfung sowieso auch, gerade in Zeiten des Klimawandels, ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen, dieses Thema. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, unserer Generation. Und hier dagegen anzukämpfen, auch entsprechend Mittel natürlich, auch staatliche Mittel in die Hand zu nehmen, um dagegen anzukämpfen, auch die Folgen natürlich des Klimawandels entsprechend zu bekämpfen. Das ist auch Aufgabe des Staates und das sehe ich eben als christlich-sozial auch insgesamt an.
Wie sehen Sie das, Herr Bischof?
Ich kann das nur unterstreichen. Diese Werte, die der Herr Finanzminister jetzt gesagt hat, sind die zentralen Werte. Wenn man so die großen Überschriften aus der christlichen Soziallehre hernimmt, ist es natürlich dieses Gemeinwohlsprinzip, dass es möglichst vielen Menschen gut geht, wie du das auch vorher gesagt hast. Das Subsidiaritätsprinzip ist für uns auch sehr wichtig. Das ist bei uns natürlich noch radikaler wie jetzt in Österreich der Föderalismus, oder bei dem man wahrscheinlich, Vorarlberger ist man föderal, als Minister in Wien ist man vielleicht ein bisschen weniger föderal, obwohl man Vorarlberger
Standort ist. Standort bestimmt den Standpunkt.
Genauso könnte man das vielleicht sagen. Oder? Das ist schon, und das Solidaritätsprinzip, das du vorher angesprochen hast, dass man einfach die Menschen, die oft auch durch schwierige Lebensumstände, durch Krankheit, durch Trennung, durch ganz schwierige Situationen in eine Situation kommen, wo es wichtig ist, dass sie halt einfach aufgefangen werden. Und das sind die Grundprinzipien. Und das finde ich super, wenn politische Parteien sich dieser Prinzipien der Menschenwürde und der Menschlichkeit annehmen und diese zu leben versuchen. Obwohl es mir als Bischof klar ist, dass in der Praxis das natürlich oft nicht sehr einfach ist. Man muss immer entscheiden und es gibt immer Wertekonflikte, mit denen man dann halt auch umgehen muss.
Sowohl die Politik als auch die Kirche sind ja immer wieder mit Unmut und Kritik konfrontiert. Wie geht man denn damit um?
Ich weiß nicht, wer mehr kritisiert wird, die Politik oder die Kirche. Ich fange mal an. Also grundsätzlich sage ich so, Kritik ist was Konstruktives. Und im ersten Moment, obwohl es unangenehm ist, das gebe ich schon zu, versuche ich immer irgendwie zu verstehen, was ist denn das Anliegen dieser Kritik? Der heilige Ignatius von Loyola hat einmal gesagt, wenn man in einer Diskussion ist, auch in einer kritischen Diskussion, man sollte immer versuchen, das Anliegen des Gesprächspartners oder des Gegners unter Anführungszeichen zu retten. Das finde ich ein schöner Ansatz, um zu verstehen, was ist denn wirklich das Berechtigte der Kritik. Es gibt natürlich auch Kritikerinnen und Kritiker, die sind weniger seriös. Ich habe das selber als Bischof erlebt, obwohl ich da unmittelbar nichts damit zu tun habe, in der Corona-Krise, wo Tausende von Briefen bekommen haben und so weiter. Und dort muss man einfach sagen, mit so einer Kritik muss man letztendlich auch so umgehen, dass man sich selber schützt. Und meine Haltung ist immer auf Christus schauen und weitergehen. Also das Leitmotiv für mich, für das Handeln ist, was hätte Jesus Christus in der Situation getan? Das frage ich mich. Und wenn ich dann zu einer Gewissensentscheidung komme, dann kann ich die Kritik, die da kommt, auch relativ gut beiseite legen.
Ja, natürlich, mit Kritik muss man immer seriös umgehen, man muss sie ernst nehmen, überhaupt keine Frage. Man muss sich, glaube ich, auch immer wieder selber hinterfragen, ob man es richtig gemacht hat, ob man sozusagen ob die Kritik auch gerechtfertigt ist oder nicht. Und eben sie ernst nehmen. Es ist nur in unserem Job natürlich auch insofern schwierig, als die Kritik von allen Seiten immer kommt. Und am Schluss muss man eine Entscheidung treffen in die eine oder andere Richtung und sich halt immer eben hinterfragen. Man versucht, das Beste zu entscheiden, aber es gibt unterschiedliche Zugänge zu unterschiedlichsten Fragen. Wir sind sehr stark abhängig auch von den Expertinnen und Experten, die uns natürlich auch beraten. Nur mittlerweile ist es halt so, dass die Experten auch ihre Meinung immer wieder ändern und dann in der nächsten Woche etwas anderes rauskommt. Aber mit dem müssen wir halt umgehen und dann von denselben Leuten kritisiert werden, die uns eigentlich das geraten haben. Das ist interessant. Sie kommt immer wieder vor. Aber das ist halt unsere Aufgabe und mit dem müssen wir halt auch konstruktiv umgehen. Also Kritik ist per se nichts Schlechtes. Im Gegenteil, was mich schon etwas irritiert, ist die Radikalisierung. Das ist etwas, was mir Sorge bereitet eigentlich auch, dass in alle Richtungen radikalisiert wird, sowohl was die Sprache betrifft, aber auch die Meinungen betrifft. Und hier, ja, ist es unser Job, vielleicht auch wieder für mehr Seriosität zu sorgen. Das ist in der Politik auch nicht immer gelungen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber wie gesagt, Kritik immer ernst nehmen, zuhören können, dann zu analysieren, was man hätte besser machen können, was man anders machen kann und dann halt die Entscheidungen zu treffen. Am Schluss sind wir verantwortlich. Mhm.
Und es ist natürlich der Vorteil der Kirche, dass unsere Experten ein bisschen zuverlässiger sind, nämlich die sind heißen Jesus Christus, die Bibel. Das sind relativ zuverlässige Expertenpapiere, die über Jahrtausende schon gehalten haben und die sich nicht irgendwie alle 5 oder 10 Minuten irgendwie anders orientieren.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Die Politik beschäftigt sich ja viel mit Prognosen und Umfragen. Wie blicken denn Sie in die Zukunft? Was glauben Sie, wie wird die katholische Kirche in 100 Jahren aussehen?
Na, die Frage ist sehr schwierig. Also ich glaube, dass die Grundthemen werden die gleichen sein. Es wird immer darum gehen, um soziale Gerechtigkeit, um die Würde des Menschen, um die Sorge für die Armen, um die persönliche spirituelle Beheimatung des Menschen. Das wird immer so sein. Das war die letzten 2000 Jahre auch so. Die Sozialgestalt wird sich sehr ändern. Die ist auch ganz unterschiedlich auf der Welt. Es gibt Bereiche in der Welt, wo die Kirche extrem arm ist. Es gibt Bereiche in der Welt, Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, vor allem Schweiz, wo es den Kirchenbeitrag gibt, wo die Kirche relativ reich ist. Das ist nicht nur ein Vorteil. Da wird man irgendwie auch müde oder bequem, wenn man es jetzt ein bisschen selbstkritisch sagen möchte. Was die Kirchenbesuche und so weiter betrifft, da verändert sich natürlich auch viel. Vor allem jetzt bei uns in Mitteleuropa, das geht sehr zurück. Es gibt aber auch wieder Bereiche, wo neue Initiativen, neue Aufbrüche entstehen. Also die Frage kann ich im Grunde genommen nur so beantworten, dass ich sage, die wesentlichen Inhalte, die werden bleiben, die ich vorher genannt habe. Die Sozialgestalt, wie viele Menschen das sind, wie groß sie ist, wie viel Geld sie hat. Das wird sich sehr verändern und das hängt natürlich komplett ab von der Region, in der man lebt. Die Kirche ist ja ein globales Unternehmen oder Globalisierung hat eigentlich mit der Kirche irgendwie schon begonnen, oder? Darum redet der Papst oft von der Globalisierung der Nächstenliebe und so. Und insofern ist es, wie es in Europa ist, wenn ich nach China schaue, dort wird die Kirche unterdrückt, verfolgt. Religionsfreiheit ist nicht da, aber dort wächst sie prozentmäßig jetzt am meisten. Das sind Phänomene, wo man also nicht sagen kann, wo sind wir in 100 Jahren, wenn man es wirklich seriös machen will.
Jetzt haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt. Jetzt würde ich zurückblicken, ganz kurz. Die letzten Jahre waren ja Jahre der Krisen. Pandemie, Krieg in Europa, Teuerung. Machen schwierige Zeiten die Menschen wieder gläubiger und die Kirchen am Sonntag voller? Oder anders gefragt, sind solche Krisenjahre gute Jahre und die Kirche in dem Zusammenhang ein Krisengewinner?
Also es gibt ja diesen Spruch, Not lehrt beten, aber die Corona-Krise hat gezeigt, dass das nicht stimmt. Etwas anderes ist, wenn ich in die Ukraine blicke und dort mit Caritas-Menschen rede, weil wir von der österreichischen Caritas dort auch sehr viel unterstützen. Dort ist das Gebet und der spirituelle Bereich sehr wichtig, entscheidend. Aber dort, es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt, dort ist noch eine schwierigere Krise, weil da geht es um Leben und Tod. Mein Kind ist im Krieg oder liegt im Schützengraben und ich habe den Mann oder das Kind verloren. Die Krisen, die wir hatten, waren nur relativ einfache Krisen. Vielleicht ein bisschen riskant, wenn man das so sagt, aber ich glaube im Vergleich. Und die haben auf jeden Fall nichts verändert in der Intensität des Glaubens. Und wenn das angesprochen wird mit der vollen Kirche, das ist eigentlich nicht das Kriterium. Natürlich freut man sich über eine volle Kirche. Natürlich ist es schön, wenn wir einen Gottesdienst sind, wo viele Menschen sind. Solche Gottesdienste gibt es auch. Aber das Entscheidende ist, ob dem Menschen geholfen wird auf seinem Lebens- und Glaubensweg. Das ist für mich das Entscheidende. Insofern ist die Kirche kein Krisengewinner. Was sicher in der Kirche die Krisen etwas, was die Krisen in der Kirche verändert haben, ist, dass der soziale Lungenflügel der Kirche, wenn ich das sagen möchte, die Caritas, in dieser Zeit auch sehr gefordert war. Nämlich bei uns in Vorarlberg zum Beispiel mit der Flüchtlingshilfe, die im Wesentlichen die Caritas macht, aber beschränkt auf in Vorarlberg jetzt, dass dort doch viele Menschen auch Hilfe suchen. Also insofern merken wir die Krisen auf diesem Bereich schon, aber wir sind in keinem Fall ein Krisengewinner.
Herr Finanzminister, Sie kennen ja den Osten und den Westen Österreichs sehr gut. Sind die Menschen im Westen gläubiger als im Osten?
Ach, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ganz ehrlich gesagt. Das übersteigt auch meine Möglichkeiten, das zu beurteilen. Also kann ich nicht sagen, das wird der Herr Bischof besser sagen können, vielleicht sogar. Vielleicht, dass es so ist, dass im ländlichen Raum, wenn man eher ländlicher mit städtischem Raum vergleicht, dass der ländliche Raum sicher vielleicht kirchennäher ist. Aber das ist eine Einschätzung, die keine wissenschaftliche Beurteilung zulässt und keinen Hintergrund hat. Das ist reine persönliche, aber das...
Ich kann das eigentlich auch nicht wirklich beurteilen, was in Wien schon beobachtet wird, weil sehr viel Zuzug aus anderen Ländern ist, wo auch Christen und Christinnen dabei sind, dass diese sogenannten ausländischen Christengemeinden, die wachsen stark und die sind natürlich entschiedener, wie jetzt die Christinnen und Christen, die hier aufgewachsen sind. Das merkt man ja auch, wenn man es am Vergleich hernimmt mit den Muslimen, mit dem Islam, dass die Menschen, die praktizieren, entschiedener sind, weil das hängt natürlich auch mit der Identität zusammen, wenn du in der Diaspora bist und so weiter. Das ist, glaube ich, schon zu beobachten. Vorarlberg ist im Verhältnis zu den anderen Bundesländern, glaube ich, schon auch eher säkular. Das hängt auch mit dadurch zusammen, dass viele Menschen hier arbeiten, die von außen kommen. Das hängt vielleicht auch mit dem Wohlstand zusammen. Aber ein wirklicher Vergleich, wer ist jetzt religiöser, der Osten oder der Westen, das kann man eigentlich seriöserweise nicht machen. Wie misst man Religion?
Jetzt kommt es auf die Qualität auch noch an.
Jetzt kommt auf die Qualität auch noch an, genau.
Eine schwierige Frage, also die ist jetzt aber leichter, die nächste. Herr Minister, wie gläubig sind denn Sie und wie oft gehen Sie in die Kirche?
Das ist jetzt, wenn der Bischof mir gegenüber sitzt, eine unfaire Frage.
Vor allem, wenn er am Mikrofon dabei ist.
Sonst könnte ich es ja sagen. Nein, also ich gehe regelmäßig in die Kirche. Regelmäßig heißt nicht wöchentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, aber doch regelmäßig, selbstverständlich. Und ich mache es gerne. Das ist, glaube ich, der Haupthintergrund auch, ob man gerne in die Kirche geht, ob man sich gezwungen fühlt. Also ich fühle mich nicht gezwungen. Darum mache ich es vielleicht auch nicht wöchentlich, aber solange man gerne in die Kirche geht und natürlich schon auch, wenn man Kinder hat, die sie auch sozusagen im christlichen Glauben aufwachsen lässt, dann ist es schon gut, wenn man ab und zu auch als Familie sich entsprechend die Zeit nimmt an einem Sonntag oder an einem Feiertag und in die Kirche geht, um nachzudenken auch über die Welt, über die Schöpfung, über Gott natürlich auch. Also ja, regelmäßig, nicht wöchentlich.
Wobei ich, wenn ich das hinzufügen darf, was der Herr Minister gesagt hat, dass natürlich zum Religiössein gehören natürlich, das ist das eine, in die Kirche gehen, und das gibt es noch viele andere Bereiche, das soziale Engagement. Und soweit ich den Minister schon viele Jahre kenne, in dem Bereich ist er auch ziemlich stark. Und wenn ich das jetzt sagen darf, und das ist auch Religion und religiöse Praxis. Es ist ja nicht nur in die Kirche gehen. Darum habe ich das auch vorher gesagt. Schön, wenn eine Kirche voll ist, aber das ist nicht das wichtigste Kriterium.
Wer ist denn Ihr Lieblingsheiliger, Herr Bischof?
Also wenn ich zwei sagen darf, dann wäre ich froh. Also das eine ist eine Frau, das ist die heilige Therese von Lisieux. Die ist eine Ordensfrau, die hat die Karmelit auch gegründet oder erneuert, und sie ist eine ganz entschiedene Heilige, eine sehr spirituelle junge Frau, sehr jung gestorben, war krank. Von ihr gibt es eine Statue bei mir im Büro. Und die zweite wichtige Heilige ist der Selige, muss man genauerweise sagen, ist der Selige Karl Lampert. Der kommt aus Göfis, das ist ein Märtyrer der Nazizeit, der den Wehrdienst verweigert hat auch und sich eingesetzt hat für Menschen, die von der Gestapo verfolgt wurden. Es wurde ihm dann bei einem Beichtgespräch eine Falle gestellt, und ein Spitzel hat etwas gebeichtet und er ist darauf eingegangen, und das hat ihm sozusagen dann den Tod gebracht. Und er ist natürlich ein Heiliger, der Courage zeigt. Und ich glaube, dass das etwas heute wichtig ist, der sich eingesetzt hat, dass Menschen Menschen bleiben. Und er hat sich einfach eingesetzt für Freiheit, für Gerechtigkeit. Und das ist, glaube ich, auch ein aktueller Heiliger.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Finanzminister?
Ja, wenn ich auch mehrere sagen darf. Natürlich der eigene heilige Magnus, Einsiedler in Füssen, war in der Gegend von Füssen in St. Gallen geboren, also aus dem Bodenseeraum sozusagen, aus dem weiteren Bodenseeraum kommt. Das ist natürlich der eigene Heilige, der immer sozusagen auch im Mittelpunkt steht, aber es gibt schon ein paar andere auch, die so vom eigenen Aufwachsen einen geprägt haben. Bei mir ist es der heilige Ottmar, ganz stark, weil mein Großvater Schnapsbrenner war, Mosthersteller war, und wir mit diesem heiligen Ottmar eigentlich immer aufgewachsen sind. Und dann natürlich auch, muss ich auch sagen, vielleicht, also nicht erst die letzten 2,5 Jahre dort noch intensiver, seit ich Finanzminister bin, aber schon früher der heilige Laurentius, der doch auch einen finanziellen Background sozusagen auch hat, und Geld, eigentlich fürs Geld zuständig war damals und das Geld dann auch verteilt hat gegen den Willen der Obrigkeit sozusagen, gegen den Willen nicht der geistlichen Obrigkeit, sondern der staatlichen Obrigkeit, und sich für die Bedürftigen eingesetzt hat und das Geld dann an die Armen verteilt hat, obwohl es eigentlich vom Staat nicht dürfen hätte, und sozusagen auch Courage gezeigt hat damals schon. Also das sind so drei Heilige. Ich habe übrigens auch einen meiner Söhne nach dem heiligen Laurentius jetzt vielleicht nicht nur deswegen benannt.
Du hast damals schon gewusst, dass du von Finanzminister wirst.
Nein, das ist wie bei dir auch nicht abschätzbar gewesen.
Aber von dem heiligen Laurentius gibt es ja diese schöne Legende, dass der Kaiser zu ihm gesagt hat, er soll ihm die Schätze Roms bringen. Ansonsten würde er ihm sozusagen das Leben nehmen. Dann hat er die Armen von Rom gesammelt und gebracht.
Der hatte das Geld dann an die Armen verteilt, anstatt es dem Kaiser zu geben.
Und hat sozusagen die Armen gebracht und das hat ihm dann auch das Leben gekostet dann damals.
Einige Tage sozusagen oder Wochen nach dem damaligen Papst Sixtus, glaube ich, der auch umgebracht worden ist damals vom Kaiser und dem Laurentius dann empfohlen hat, es sozusagen trotzdem den Armen zu geben. Mhm.
Wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs, aber ich habe noch eine letzte Frage an Sie beide. Was würden Sie lieber können? Wasser in Wein verwandeln oder das Budget sanieren? Gibt natürlich eigentlich für den Finanzminister jedenfalls wahrscheinlich nur eine richtige Antwort, oder?
Was soll das denn gut? Also, ich würde mich jetzt eindeutig für das Erste entscheiden.
Weil ich eindeutig fürs Zweite.
Okay. Ja gut, dann kommen wir uns in dieser Frage nicht in die Haare. Also, das Wasser in Wein verwandle ich ja Hochzeit von Kana, dieses erste Wunder Jesu. Und da geht es ja darum, dass die Hochzeit wäre fast sozusagen kaputt gegangen oder gesprengt worden, weil kein Wein mehr da war. Der Wein hat dann wieder Freude gebracht miteinander und ich denke mir, dass wenn man Wasser in Wein verwandeln könnte, dann würde man viel Freude, Zukunft stiften, Humor. Wenn man das Budget sanieren wird, das wird fast kaum jemandem auffallen wahrscheinlich oder viele werden stöhnen, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, ich würde mich ganz eindeutig für die Fähigkeit, Wasser in Wein zu verwandeln, entscheiden.
Ja, ich bin da auf der weltlicheren Seite und würde mich für die Budgetsanierung entscheiden, weil es auch darum geht, zukünftige Generationen dann keine Schulden zu hinterlassen. Aber beide Dinge klingen nicht schlechter.
Ja. Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Bitte, gerne, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute!